Günther, Filmmusik beginnt im Prinzip für dich mit dem ersten Tonfilm.
Richtig. Und der erste Tonfilm war ja mit Al Jolson's Sonny Boy und kam ja unter dem Namen Jazz Singers, wenn ich nicht irre, raus. Und das war 1928. Und da war die Tonfilmzeit gerade begonnen. Und dieser Schlager Sonny Boy wurde natürlich wie wahnsinnig gekauft. Die Schallplatte ging also, ich glaube, im ersten Jahr schon mit einem Umsatz von über 1 Million in die amerikanischen Schallplattenläden.
Weißt du was dazu zu sagen, warum also gerade in dem ersten Tonfilm ein Weißer einen Neger spielt?
Nee, das kann ich auch nicht aufklären. Es hatte sicherlich eine Bewandtnis, aber wahrscheinlich konnte man keinen passenden Farbigen bekommen, der also für diese Rolle erstklassig geeignet war. So wird das wohl zusammenhängen, vermutlich.
Das ist doch interessant, dass also der erste Tonfilm einer war, in dem also ein Neger die Hauptrolle spielt.
Naja, da muss ich mal weiter zurücksehen. In diesem damaligen Jazz und auch diesen ersten Showgeschäften waren die Farbigen ja damals noch am meisten beteiligt. Wenn man also nach New Orleans zurückgeht, die erste Jazzmusik wurde ja praktisch von Farbigen und von Kreolen gemacht. Und ich kann mir vorstellen, dass man also etwas davon auch in den ersten Tonfilm mit hinübernehmen wollte.
Heute kommt es ja fast schon wieder, dass ein Film mit sehr viel populärer Musik unterlegt wird. Dazwischen war eine lange Zeit, in der also die symphonische Filmmusik hoch im Kurs stand. Man legte Wert darauf, die Handlung des Filmes durch musikalischen Einsatz zu dramatisieren. Weißt du was zu den Anfängen der Filmmusik?
Ja, das war damals natürlich etwas anders. Damals konnte ein Film mittelmäßig sein, aber wenn in dem Film 2, 3 gute Schlager waren, die jeder sofort rumpfiff und die also sehr populär wurden, dann war das der finanzielle Erfolg. Das heißt, der Schlager hatte gar nicht mal mit der Handlung des Films immer etwas zu tun. Er war teilweise völlig getrennt, aber der Film kam beim Publikum an, wenn also 1, 2 Titel drin waren, die also die Spatzen von den Dächern pfiffen, dann war das für den Filmverleiher und auch für den Filmproduzenten ein finanzieller Erfolg. Und diese Masche hielt sich an und für sich bis in die 40er Jahre. Das änderte sich erst in den 50er Jahren, indem man große Orchester, tragische Musik, die also sich dem Film mehr anpassten, spielte. Aber wie gesagt, in unserer CD, die wir hier vorstellen, die ja praktisch Filmmusik der Endzwanziger bis in die Mitte der 40er Jahre widerspiegelt, da traf also der Schlager wirklich das und betraf natürlich das A und O eines Films. Aber wie gesagt, es waren manchmal völlig verschiedene Handlungen im Film, zu denen der Schlager nicht passte und umgekehrt. War eine reine kommerzielle Abhandlung, war da nichts.
Wenn ich es überspitzt ausdrücken möchte, könnte ich sagen, der Film damals ist der MTV-Clip von heute?
Ja, könnte man so sagen, ja, sicher doch. Aber das ist natürlich wahnsinnig schwierig zu deuten, weil beim Film war es ja so, dass einmal die Qualität, die hinter der Leinwand als Musik kam, weitaus besser war als die der Schallplatte. Denn der Filmton war ja immerhin schon ein Ton, der über Lautsprecher wiedergegeben wurde, während die Schallplatte ja jahrelang auf alten Grammophonen reproduziert wurde. Und der Kinobesucher, das heißt unsere Großväter, man sagte immer Großvaters Kino, der Kinobesucher ging also in einen Film teilweise nur um den entsprechenden modernen, neuen, populären Schlager in gut hörbarer Fassung zu erleben. Das war an und für sich ein großer Bestandteil der damaligen Zeit.
Aber parallel dazu wurden dann diese Filmschlager doch auch sehr viel im Rundfunk eingesetzt.
Ja, sicher doch, im Rundfunk auch. Aber im Rundfunk fehlten natürlich die ganzen englischen und amerikanischen Filmschlager, weil der damalige Reichsrundfunk bereits ja durch die Reichsmusikkammer gesteuert wurde. Und da wurde also schon ab etwa 35 sehr darauf geachtet, dass also weder jüdische Komponisten gebracht wurden oder Musik von farbigen Komponisten aus Amerika. Das heißt also, der Film wurde ja noch praktisch bis zum Eintritt Amerikas in den Zweiten Weltkrieg, bis 1941 gezeigt. Das heißt also, der Film war immer noch lockerer oder amerikanisierter als der Rundfunk.
Hatte das auch mit der kommerziellen Seite zu tun, dass man also mit Filmen damals in den Kinos Geld verdienen konnte, während man im Rundfunkbereich ein oder zwei Sender, ich weiß nicht, wie viel es gab, hatte?
Naja, die Filmindustrie war ja damals völlig in amerikanischer oder Hollywood-Hand. Das heißt also, die Produzenten und die Verleiher und auch die Geldgeber der damaligen Filmindustrie waren ja fast alles Leute jüdischer Herkunft. Und die achteten natürlich damals sehr auf das Geldverdienen. Gewiss gab es hier bei uns die UFA, die Tobis, in diese großen Filmgesellschaften, aber die konnten natürlich an die Weltelite Hollywoods gar nicht dran klingeln, einmal schon von der Musik her, von der Darbietung, von der Größenordnung der Filme und auch vom Umsatz und vom Vertrieb her.
Es ist doch so, dass Hollywood eigentlich erst groß geworden ist mit den ganzen Immigranten aus Europa, insbesondere aus Deutschland und Österreich.
Ja, sicher doch. Diese Leute, so wie Erich Pommer und Lubitsch und wie sie alle hießen, die brachten natürlich nach Hollywood neue Ideen mit, aber Hollywood war in der Lage, etwas im großen Stil zu produzieren. Wenn ich an die Fred Astaire-Filme denke, das waren also Filme, die man nachher überhaupt gar nicht mehr machen konnte, vom Aufwand her. Denn dieser Riesenaufwand musste ja irgendwann wieder eingespielt werden. Und das konnte die deutsche UFA überhaupt gar nicht riskieren, so ein Aufwand zu betreiben damals. Das wäre kaufmännisch völlig unmöglich gewesen.
Mag es daran liegen, dass Hollywood von vornherein, also verstärkt, auf den internationalen Markt geguckt hat?
Und, ja, sicher doch, sicher doch.
Soweit ich weiß, war es damals ja auch sehr schwierig nachsynchronisieren, weil ja auf dem Set direkt der Ton mit eingefangen wurde.
Ja, sicher doch. Hollywood hatte natürlich auch die Möglichkeit, was man auch in Deutschland und in Frankreich versuchte, dass man also Filme gleich dreimal hintereinander laufen ließ mit verschiedenen Darstellern und in drei verschiedenen Sprachen. Und das war für die deutsche Filmindustrie ein großes Handicap. Beim Stummfilm konnte man den Film noch weltweit verleihen, weil der Ton fehlte. Aber als der Tonfilm aufkam, musste man nun natürlich sich dem jeweiligen Land anpassen, in dem dieser Film verkauft werden sollte. Und das konnte Hollywood natürlich aufgrund seines enormen finanziellen Einsatz am besten.
Weil es A1 das Kapital hatte und A2 die Künstler aus Europa.
So ist das. Und beides zusammen entsprach natürlich genau das, was damals gefordert wurde.
Wenn ich jetzt auf deine Titelauswahl gucke, dann sehe ich, dass da auch so Traumpaare auftauchten. Lillian Harvey, Willy Fritsch.
Ja, das war natürlich bei der UFA das Traumpaar für das damalige deutsche Reichsgebiet. Willy Fritsch und Lillian Harvey waren die beiden Filmdarsteller, die also damals sehr verehrt wurden. Das war also das sogenannte Traumpaar. Und in einer CD, in der Filmhits von gestern dargestellt und dargeboten wird, dürfen diese beiden natürlich nicht fehlen. Das waren die beiden UFA-Stars Anfang der 30er Jahre.
Hatten die denn internationalen Rang auch, diese beiden?
Willy Fritsch nicht, aber Lillian Harvey ja. Die konnte also damals schon in Europa in mehreren Sprachen Filme drehen. Der Kongresstanz wurde ja zum Beispiel auch in Französisch verfilmt, sodass sie also völlig nahtlos diesen Film nochmal wieder machen konnte, nur in einer anderen Sprache. Damit war sie so ziemlich die Einzige damals bei der UFA, die überhaupt so etwas machen konnte. Es ging darum, dass man den Film dann mit anderen Schauspielern, die diese Sprache oder diese Sprache des Landes, wo also der Film gezeigt werden sollte, praktisch neu einstellen musste und musste mit ihnen das Ganze dann nochmal wieder proben und alles wieder neu aufnehmen und erstmal konnte man auch nicht synchronisieren. Das war natürlich ein erhebliches Handicap und war natürlich auch sehr kostspielig.
Wie darf man sich das vorstellen am Drehort? Dort sind dann sozusagen 2 oder 3 Schauspielerteams anwesend?
Ja, es waren also dann 2 oder 3 Schauspielerteams anwesend und man musste die Kulissen einfach so stehen lassen. Man machte das Ganze einfach nochmal, nur praktisch in einer anderen Sprache. Sonst hätte man ja alles nochmal wieder neu aufbauen müssen. Das wäre natürlich erstmal gar nicht zu finanzieren und wäre eine riesen Arbeit gewesen. Aber wie gesagt, es ging auch meistens darum, nur um Deutsch, Französisch oder Englisch. Es wurde also nicht, wo man sagen, in Chinesisch oder was nochmal gefilmt, sondern es ging praktisch um diese 3 Sprachen hier nur.
Und die Filmhits, die dort gespielt wurden, wurden die dann auch in mindestens 3 Sprachen dann gebracht?
Die wurden
gebracht?
Auch gesungen noch in 3 Sprachen, ja, das gab es auch, jawohl. Es gab auch amerikanische Filme, die auch viel in Paris in völlig in Französisch übersetzt wurden. Und die Melodie blieb genau dieselbe, nur der Text war Französisch. Das war also teilweise eine tolle Leistung von den Textern, denn die mussten ja sich der Melodie anpassen, aber einen französischen Text einbauen. Und wenn man heute alte Schallplatten mal vergleicht aus der damaligen Zeit, dann stellt man also fest, dass dort tatsächlich Großes geleistet wurde in dieser Zeit.
Frankreich, Maurice Chevalier.
Ja, Maurice Chevalier war ja der Mann, der auch in Amerika bereits Ende der 20er Jahre große Erfolge erzielt hatte. Und zwar konnte dieser Mann zweisprachig singen und auch schauspielern. Das war natürlich sein großer Vorteil. Bekannt war er ja mit seinem Strohhut, seiner sogenannten Kreissäge als Markenzeichen. Aber wie gesagt, 1929 nahm also schon Maurice Chevalier in Amerika einmal Schallplatten auf und machte auch schon zweisprachige Filme, damals in Amerika in Englisch und in Frankreich in Französisch. Das war natürlich für ihn ein großer Vorteil.
Der Blaue Engel, Marlene Dietrich zusammen, dürfte doch einer der größten Filmhits der damaligen Zeit gewesen sein.
Naja, für das Jahr 1930 war das natürlich eine sehr gewagte Sache. In diesem Film spielte ja auch der große Emil Jannings mit als Professor Unrat und die kleine Tänzerin Marlene Dietrich.